Der RTDE Podcast. Die Meinung. 10 Jahre Kölner Silvesternacht. Ein Muster, das weiter wirkt. Tatsächlich, kaum sind 10 Jahre vorbei, bestreitet keiner mehr, dass es in Köln 2015 Übergriffe gab, dass es vor allem Nordafrikaner waren und dass sehr verspätet darüber berichtet wurde. Aber das Muster, das diese Nachricht traumatisch machte, wurde seither nur gestärkt. Eine Meinung von Dagmar Henn. Es ist wie eine nicht verheilte Wunde. Und daran ändert auch die aktuelle Berichterstattung nichts, die so tut, als habe man doch immer schon eingestanden, dass da etwas war. Die Ereignisse in der Nacht vom 31.12.2015 auf den 01.01.2016 haben einen tiefen Bruch hinterlassen. Den ersten von vielen. Das Muster, das damals etabliert wurde, hat sich seitdem immer wieder wiederholt. Inzwischen schreibt auch die DPA, es sei etwas geschehen damals. Es sei zu massiven sexuellen Übergriffen gekommen, rund um den Kölner Bahnhof. Die damalige Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker entschuldigt sich zwar für ihren damaligen Rat an Frauen, junge fremde Männer eine Armlänge auf Abstand zu halten, aber der Beitrag, den sie damals zu den tiefen Gräben geleistet hat, die bis heute die deutsche Gesellschaft durchziehen, nimmt sie entweder nicht wahr oder hält ihn nach wie vor für richtig. Das Erste, was passierte. Bereits am 1. Januar waren die sozialen Medien voller Berichte über das, was am Hauptbahnhof geschehen war. Über 1000 junge Männer, vor allem aus Nordafrika, hatten sich auf dem Bahnhofsplatz und in der Umgebung versammelt, wohl auf Grundlage einer Verabredung über das Internet. Viele davon waren angetrunken. Später kam es zu über 1000 Strafanzeigen, vom Diebstahl bis zur Vergewaltigung. Aber die meisten Täter wurden nie identifiziert. Von 1210 gestellten Strafanzeigen wurden 828 Verfahren gegen Unbekannt eingeleitet, 290 Mal gegen einen bekannten Täter. Es kam zu 46 Anklagen, aber nur zu 36 Verurteilungen. Was auch damit zu tun hatte, dass die Polizei bei den Vorfällen kaum anwesend war, die vorhandenen Kräfte reichten nicht und Verstärkung wurde nicht geholt. Das ist schlimm, fällt aber noch in den Bereich von Fehlleistungen, die zu erwarten sind. Wenn man heute abfragt, wer was wann zu diesen Übergriffen gesagt hat, wird man erste Aussagen aus der damaligen Bundesregierung erst am 5. Januar finden. Da erklärten sie alle, Angela Merkel, ihr Innenminister Thomas de Maizière, Justizminister Heiko Maas, wie schlimm diese Ereignisse doch waren. Aber zu diesem Zeitpunkt wurde das längst überlagert von einem ganz anderen Diskurs, der sich im Rückblick erahnen lässt durch die Aussage von Innenminister de Maizière, man dürfe deshalb keinen Generalverdacht gegen Flüchtlinge hegen. Die ersten Tage blieb dieses Bacchanal nordafrikanischer Übergriffe gewissermaßen inoffiziell, weil die Kölner Polizei am 1. Januar eine entspannte Einsatzlage gemeldet hatte. Die Überschrift der Pressemitteilung der Polizei lautete »Ausgelassene Stimmung, Feiern weitgehend friedlich«. In die überregionalen Medien geriet das alles erst ab dem 4. Januar. Nachdem bereits internationale Medien wie die New York Times die Ereignisse aufgegriffen hatten. Dass es sich bei den Tätern tatsächlich vielfach um Asylbewerber handelte, wurde noch länger unterdrückt. Vor allem, als die Fakten langsam begannen, einen Platz in den Leitmedien zu finden, hatte sich in der deutschen Linken längst die Sicht etabliert, es handele sich bei der ganzen Erzählung um das Kölner Silvester, um rassistische Hetze. Ich hatte damals, also am 1. oder 2. Januar, versucht herauszufinden, was wirklich passiert war und fand ein Video eines Türstehers in einem Lokal in der Nähe des Hauptbahnhofs, der berichtete, was er selbst gesehen hatte, was ihn einigermaßen schockierte. Da er selbst Migrationshintergrund hatte, schien er doch relativ unverdächtig, eine Räuberpistole erzählen zu wollen, nur um gegen Flüchtlinge zu hetzen. Die Reaktionen in der Blase, in der ich mich damals bewegte, waren massiv. Es konnte nicht sein, was nicht sein darf. Es war Köln, als das Motiv Hass und Hetze das erste Mal massiv auftauchte. Immerhin, die Grenzöffnung durch Merkel lag gerade mal 4 Monate zurück. Seit dem 5. September wurde das Land mit Zuwanderern ebenso geflutet wie mit Willkommenskultur. bis in die letzte Dorfturnhalle. Bis zu 900.000 Personen kamen bis Silvester ins Land und natürlich wussten die offiziellen Stellen, dass es sich dabei nur zum Teil um Syrer handelte. Es wurde ja sogar berichtet, dass in den Menschenströmen zur Grenze der Rat kursierte, den Pass rechtzeitig zu entsorgen. Und dann passierte das und eine Meute entfesselter Jungmänner belästigt und bestiehlt einheimische Frauen gleich zu Hunderten. Auch wenn das in bisherigen Aufarbeitungen als Versagen dargestellt wird. Bauernopfer wurde der Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers, obwohl es Oberbürgermeisterin Rika war, die die Ereignisse kleinredete, bis hin zum Untersuchungsausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtags. Merkels ganzer Migrationscoup beruhte so sehr auf einer Medienmanipulation, dass es extrem erstaunlich wäre, würden nicht irgendwann einzelne Beteiligte aussagen. Es habe doch klare Anweisungen gegeben, die ganze Geschichte erst einmal abzustreiten oder sich entsprechende Aktenvermerke finden ließen. Schließlich war schon der Anfang der ganzen Menschenaufnahme eine Inszenierung mit den Zügen, die am Münchner Hauptbahnhof endeten, damit möglichst viel fotogenes Elend entstand statt im Ostbahnhof, wo alles hätte humaner, effizienter, aber eben still abgewickelt werden können. Was spricht schon dagegen, Kleinkinder und Mütter ein paar Stunden ohne Wasser zu lassen, wenn man damit die Bürger überreden kann? Da wurde viel gelogen, um den Schein zu wahren. Gerade was sexuelle Übergriffe anging, die schon früh wahrzunehmen waren, warum sollte das im Umgang mit der Kölner Silvesternacht anders sein? Das, was diese Ereignisse so ungewöhnlich machte, war das, was folgte, denn damals entstand dieser seltsame Reflex, der dann immer wieder genutzt wurde, wie beispielsweise in Chemnitz, nach der vermeintlichen Ausländerhatz. Die immer wiederkehrenden Demonstrationen gegen rechts, das »Wir sind bunt«, die Rituale der Selbstbestätigung, die alle abweichenden Meinungen zu finsterem Rassismus oder Schlimmerem erklären. Das wurde nach der Kölner Silvesternacht geboren. Wenn man heute eine Umfrage in Deutschland starten würde, würde man verblüfft feststellen, dass nach wie vor ein Teil der Deutschen glaubt, die Übergriffe der Kölner Silvesternacht seien eine Legende. Nun kann man nachvollziehen, dass sich keine Regierung das Messer in die eigene Brust rammt und vermutlich jeder andere deutsche Politiker an der Stelle Merkels zu Neujahr auf gleiche Weise reagiert hätte. Dass Ereignisse propagandistisch verzerrt werden, findet sich immer wieder. Auch, dass sie emotional teilen und die Deutungen weit auseinandergehen. Aber eigenartigerweise ist die Auflösung nicht geschehen, die üblicherweise mit einem gewissen Abstand erfolgt, der Moment, an dem dann eben doch die Wahrheit gesagt wird und vielleicht auch eingestanden wird, dass zuvor die Unwahrheit gesagt wurde. Das durfte nicht sein. Selbst wenn heute der WDR 10 Jahre nach der Kölner Silvesternacht zusammenfasst, als wäre nichts geschehen, noch zu Silvester 2016 gab es in Köln Proteste gegen Sicherheitsmaßnahmen der Polizei, die rassistisch seien, weil sie auf Nordafrikaner fokussierten, die im Vorjahr die Täter gewesen waren, und bei diesen Protesten schwang immer noch mit, die ganze Geschichte habe nie stattgefunden. Das war gleichermaßen die Grundsteinlegung für das, was dann 2018 in Chemnitz passierte, als nach einem Mord an einem Deutsch-Kubaner mit 2 Flüchtlingen als Verdächtigen die dortige Bürgermeisterin Barbara Ludwig als allererstes ihre Sorgen äußerte, das könne von Rechten instrumentalisiert werden, ohne ein Wort des Beileids für die Angehörigen. Da war das bereits Reflex. Wenn etwas Schlimmes passiert, das mit Flüchtlingen zu tun hat, müssen als erstes die Flüchtlinge geschützt werden. Und wenn man die ganze Geschichte überlagern kann, wie das dann Merkel nach dem Chemnitzer Mord mit ihren erfundenen Hetzjagden auf Ausländer tat, umso besser. Das nützt natürlich nichts, um reale Probleme zu lösen, und es erzeugt genau jene Spaltungen, die auch Köln erzeugte. Aber es sorgt erst einmal dafür, dass die verantwortlichen Politiker nicht mehr verantwortlich sind. Aber das, was bleibt, ist ein tiefes Gefühl des Verrats. Denn der Kern ist, was damals in Köln passierte, dass man die eigenen schutzlos ließ, um die Fremden zu schützen. Was sich durch Sprüche wie »Das sei abscheulich und nicht hinnehmbar«, wie Thomas de Maizière am 5. Januar 2016, nichts ändert, da jeder inzwischen weiß, wie vergleichsweise milde die Täter davonkommen, selbst wenn sie identifiziert werden, was bei jenen des Kölner Silvester überwiegend nicht der Fall war. Eine Schutzlosigkeit, die geradezu forciert wird und die gerade das erzeugt, was angeblich verhindert werden soll. Denn was passiert, wenn die individuellen Täter weder identifiziert noch zur Rechenschaft gezogen werden, wenn erst einmal verleugnet wird, dass überhaupt etwas geschehen ist? So klang die Aussage eines Augenzeugen, den die New York Times in einem langen Bericht zitierte, der mit dem Verweis auf simmernde Spannungen unter Deutschlands Bereitschaft, 1 Million Migranten aufzunehmen, eingeleitet wurde. Zitat: Wir standen mit unseren Rücken an der Wand und konnten sehen, wie Leute ausgeraubt und deutsche Mädchen begrapscht wurden. Ich war von einer Gruppe von 50 bis 60 Leuten aus arabischen Ländern umgeben. Sie kamen zu uns, schüttelten die Hand und versuchten dann, in unsere Taschen zu greifen. Zitat Ende. Im Grunde war das, was passierte, geradezu eine Gegeninszenierung zu jener am Münchner Hauptbahnhof. Eine Situation, die sämtliche unbewussten Ängste auf einen Schlag hervorrief, die aus dem plötzlichen Zufluss einer Masse überwiegend alleinstehender junger Männer muslimischen Glaubens entstehen können. Man darf dabei nicht vergessen, dass an dem Platz vor dem Kölner Hauptbahnhof nicht nur der Bahnhof liegt, sondern auch der Kölner Dom. Und was sich abspielte, war eine Überwältigung der Einheimischen durch die Fremden, ausgerechnet vor dem Dom, der im 19. Jahrhundert einmal als Symbol der nationalen Einheit glorifiziert worden war. Auch wenn diese Konstellation spontan entstand und nicht geplant, jeder Psychologe wird bestätigen können, dass man mit Augenblicken, die unbewusste Ängste bündeln, nicht umgeht, indem man sie möglichst beschweigt. Dass ein Verdrängen diese unbewussten Ängste stärkt und nicht schwächt. Auf der symbolischen Ebene war das Vergewaltigung nicht einzelner Frauen, sondern des gesamten Landes, und die Reaktion der Regierung Merkel und aller übrigen darunter war ungefähr so hilfreich wie die einer Mutter, die den Missbrauch ihrer eigenen Kinder verleugnet. Selbst eine grundsätzlich flüchtlingsfreundliche Magisterarbeit, die 2018 in Innsbruck über die Ereignisse des Kölner Silvester geschrieben wurde, kommt zu dem Schluss, Zitat, sollte es sich um politisches Kalkül gehandelt haben und sollten sich die PolitikerInnen allen voran Kraft, die damalige Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen und Jäger, nordrhein-westfälischer Innenminister, zu den Übergriffen in Köln nicht geäußert haben, weil sie die Reaktionen aufgrund der Herkunft der Täter fürchteten, so wurde das Wohl der Täter über das der Opfer gestellt. Zitat Ende. Übrigens eine Arbeit, in der sich viel interessantes Material findet. Wie Aussagen des Kriminologen Thomas Feltes, der meint, es gebe eine Grundangst der Bürger vor dem Fremden und die Willkommenskultur sei nur eine Strategie, um diese Angst vor den Flüchtlingen zu unterdrücken. Die Silvesternacht habe jedoch genau diese bereits vorhandenen Ängste und Vorurteile bestätigt. Ja, auf der symbolischen Ebene ging dieser Angriff weit tiefer. Aber die fehlende Offenheit der Debatte darüber machte es unmöglich, mit diesem Aspekt umzugehen. Die Willkommenskultur hatte genau denselben Webfehler, der schon ein Jahrzehnt zuvor die Debatte um Asylbewerber verzerrt hatte. Es gab immer nur schwarz oder weiß, gut oder böse, arme Opfer oder Schufte. Die Wirklichkeit ist immer anders, und erst wenn man den Migranten als Akteur und nicht als Objekt sieht, ist es auch möglich, auf das tatsächliche Handeln zu reagieren. Dann ist es möglich, in schneller Abschiebung von Straftätern nicht mehr eine rassistische Ablehnung der Nichtstraftäter zu vermuten, und es darf wieder gedacht werden, dass man nicht jeden einlassen muss, nur weil er nach Deutschland will. Inzwischen gibt es ganze Jahrgänge an Kriminalstatistik, die belegen, dass gerade junge Algerier, Marokkaner und Tunesier, also aus genau jenen Ländern, aus denen auch die meisten identifizierten Kölner Täter kamen, an einer ganzen Reihe von Straftaten weit überproportional beteiligt sind. In Summe deuten diese Daten recht klar darauf hin, dass es sich hier vor allem um junge Männer handelt, die bereits von kriminellen Banden ins Land gebracht werden, um dann für diese hier tätig zu sein. Das ist kein individueller Zufall, und diese Struktur führt auch dazu, dass es sich eben nicht um einen repräsentativen Schnitt der nordafrikanischen Jugend handelt und auch 2015 nicht handelte. Wer meint, dass Merkels offene Tür nicht sofort als Geschäftsoption gesehen wurde, unterschätzt Effizienz und Modernität solcher Strukturen. Hätte man nur aussprechen dürfen, wenn sich die Ereignisse von damals heute wiederholten, stünde zu befürchten, dass das gesellschaftliche Ergebnis noch schlimmer ausfiele. Dann würden sie nämlich zuschlagen, die Kämpfer gegen Hass und Hetze, und die Meldungen im Netz zensieren, ehe sie überhaupt verbreitet werden. Die unangenehme Wirklichkeit würde verschwinden und das Verdrängte würde noch tiefer im Verborgenen simmern und die Gräben durch die deutsche Gesellschaft unüberwindbar machen.
Das war der RTDE-Podcast.